Ihr Lieben, heute geht es in diesem Adventssonntag um das Thema Trost. Denn es ist ja auch in der Adventszeit und in der Weihnachtszeit nicht alles eitel Sonnenschein. Auch in der Adventszeit erleben Menschen Leid und Kummer und sind trostbedürftig. Ich glaube, dass viele Menschen auf dieser Welt die Sehnsucht nach Trost kennen. Unterschiedlich intensiv, nicht jeder leidet immer. Aber viele Menschen kennen es, in Situationen zu sein, wo sie Trost brauchen. Das können unterschiedliche Dinge sein. Das kann eine enttäuschte Liebe sein, das kann Erkrankung sein, Arbeitslosigkeit, eine Sinnkrise. Krisen jeglicher Art führen dazu, dass Menschen sich Trost wünschen und Trost brauchen. Vielleicht gehörst du ja auch dazu. Manchmal ist es aber auch so, dass Menschen sich das gar nicht so sehr zutrauen, um Trost zu bitten, weil sie schon so oft enttäuscht worden sind. Gerade bei älteren Menschen habe ich schon häufig den Satz gehört, na, ich schaffe das schon selber, ich muss mich zusammenreißen. Und dann ist es gar nicht so, dass Menschen wirklich diese Erfahrung immer begehren, wirklich getröstet zu werden, weil sie schon oft enttäuscht worden sind. Und die Bedürftigkeit nach Trost ist auch ein Zeichen von Schwäche. Wer Trost braucht, zeigt, dass er Probleme hat, dass er eine Krise hat. Und wer sagt schon gerne zu seinem Arbeitskollegen, mir geht's mies, ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung, ich brauche Trost. Wer sagt das schon? Wer sagt das schon zu seinen Nachbarn? Es gehört eine gewisse Größe und Stärke dazu, Trostbedürftigkeit zu artikulieren. Wie ist es bei dir? Kennst du solche Zeiten? Zeiten, wo du Trost brauchtest und welchen bekommen hast? Oder kennst du Zeiten, wo andere Menschen gelitten haben und du hast getröstet? Was tröstet eigentlich? Was bewirkt Trost in unserem Leben? Die evangelische Kirche hat für den heutigen dritten Advent einen alttestamentlichen Text ausgesucht, über den möchte ich gerne predigen, aus Jesaja 40. Und der Wochenspruch, den Martin Harder gelesen hat, steht in diesem Text. Ihr könnt ihn jetzt oben an der Projektionsfläche verfolgen. Jesaja 40, 1 bis 11. Trost für Israel und Trost für uns. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet herzlich mit Jerusalem. Sagt über die Stadt, ihre Leidenszeit ist zu Ende, ihre Schuld ist restlos abgezahlt. Denn für ihre Vergehen wurde sie vom Herrn doppelt bestraft. Eine Stimme ruft, bahnt in der Wüste einen Weg für den Herrn, ebnet unserem Gott in der Steppe eine Straße. Alle Täler sollen aufgefüllt werden, Berge und Hügel abgetragen. Das wellige Gelände soll eben werden und das hügelige Land flach. Der Herr wird in seiner Herrlichkeit erscheinen. Alle Menschen miteinander werden es sehen, denn der Herr selbst hat es gesagt. Eine Stimme spricht, verkündige. Ich fragte, was soll ich verkündigen? Alle Menschen sind doch wie Gras. In ihrer ganzen Schönheit gleichen sie den Blumen auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, wenn der Wind des Herrn darüber weht. Nichts als Gras ist das Volk. Ja, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt für alle Zeit. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenbotin für die Stadt Zion. Verkündige deine Botschaft mit kraftvoller Stimme, du Freudenbotin für Jerusalem. Verkündige sie, hab keine Angst. Sprich zu den Städten Judas, seht, da kommt euer Gott. Seht, Gott der Herr. Er kommt mit aller Macht und herrscht mit starker Hand. Seht, mit ihm kommt sein Volk. Die er befreit hat, ziehen vor ihm her. Wie ein Hirte weidet er seine Herde. Die Lämmer nimmt er auf seinen Arm und trägt sie an seiner Brust. Die Muttertiere führt er sicher. Gott hat hier eine wichtige Botschaft für den Propheten, und zwar: tröstet mein Volk, so sagt er es den Propheten. Und indem er das doppelt sagt, macht er deutlich: ihr Leute, das ist mir wirklich wichtig, dass mein Volk Trost erfährt. Und ich sage euch, Israel war trostbedürftig. Die Juden waren weggeführt worden in den heutigen Irak ins Exil. Ihre Heimat war dem Erdboden gleichgemacht worden, die Stadt Jerusalem war zerstört und vor allem war der Tempel weg. Und der Tempel weg bedeutete, Gott ist weg, Gott ist nicht mehr an unserer Seite, Gott ist nicht mehr da. Und darum haben die Menschen gelitten und darum brauchten sie Trost. Und jetzt kommt Gott in dieser Zeit des Exils und sagt: tröstet mein Volk. Ist eine tolle Botschaft, aber diese Botschaft hat die Juden irritiert. Denn warum sollten sie sich trösten lassen? Warum sollten sie getrost sein, wenn alles in Trümmern liegt, wenn nur noch Chaos herrscht, wenn Leid im großen Stil da ist? Warum sollte man sich trösten lassen? Und ich finde, diese Irritation ist angemessen. Ich brauche, um getrost zu sein, um getröstet zu werden, immer auch eine gute Begründung. Warum sollten diese Menschen im Irak, die fern waren von ihrer Heimat, in großer Glaubenskrise, warum sollten sie getrost sein? Diese Irritation ist nachvollziehbar. Ich kann sie gut verstehen. Denn es ist ja so, gibt es einen guten Grund, um getrost zu sein? Ich weiß nicht, wie ihr das in eurem Leben erfahren habt, Trost. Ich finde, Trost stellt sich dann ein, wenn man begleitet wird in einer schweren Lebensphase, wenn jemand da ist, wenn jemand uns beisteht, wenn jemand auch ohne Worte uns einfach beisteht und uns tröstet durch die Präsenz. Das ist wichtig, aber eben auch eine gute Begründung. Es ist nicht gut, wenn ich einfach einem Menschen sage, ach, das wird schon irgendwie. Jetzt lass den Kopf nicht hängen, steck den Kopf nicht in den Sand. Das wird schon irgendwie. Das ist eine billige Vertröstung, das ist kein echter Trost. Menschen werden getröstet, wenn es eine Begründung gibt. Ich habe ein Beispiel. Hatte eine gute Freundin, die war an Krebs erkrankt. Und das war eine Krebserkrankung, die relativ gut zu therapieren war, die relativ gut behandelbar war. Und da sagten die Ärzte: Frau, ne? So und so. Sie können getrost sein, weil wir können diesen Krebs gut bekämpfen. Wir werden sie operieren, es gibt ein bisschen Bestrahlung und zu 90-95% ist die Sache dann ausgestanden. Sie können getrost in die Behandlung gehen. Der Arzt hat sie getröstet und hat es begründet. Und ich finde es sinnvoll, wenn Menschen Trost, wenn es Begründungen gibt für Trost. Die Frage ist, was ist denn die Begründung hier? Wie begründet Gott denn den Juden gegenüber, seid getrost? Lasst euch trösten. Was ist die Begründung in diesem Text? Die Begründung in diesem Text lautet, Gott sagt, es reicht, es ist genug. Eure Knechtschaft soll ein Ende finden. Ihr habt lange genug gelitten. Ich werde kommen, ich werde euch befreien, es reicht. Diese Exilszeit muss zum Ende finden. Und das hat Gott dann auch getan. Wir wissen es aus der Geschichte, dass dann die Babylonier nicht mehr herrschten, sondern die Perser. Und unter den Persern gab es einen König Kyros. Und der König Kyros hat dafür gesorgt, dass die Juden zurückkehren durften, nach 60 Jahren Exil. Sie durften zurückkehren, sie haben ihre Heimat wieder in Besitz genommen. Sie haben ihre Stadt wieder aufgebaut, sie haben den Tempel aufgebaut. Sie haben ihre Frömmigkeit neu entdeckt, sie haben Gott neu entdeckt. Gottes Trostwort hatte Bestand, Gott hat Wort gehalten. Das war der Grund für den Trost und wir können das heute noch nachvollziehen. Jetzt kommt aber ihr ins Spiel und ich, wir heute. Denn Gott hat vor 2000 Jahren noch einmal im großen Stil gesagt, es reicht. Es reicht. Gott hat das Elend von uns Menschen gesehen, dass wir alle miteinander so dumm sind, nicht nach Gott zu fragen, dass wir viel Leid bringen in diese Welt, dass wir unsere Schöpfung ausbeuten, dass wir Mauern errichten zwischen uns und Gott und in uns selber, ja, dass wir einfach zugrunde gehen. Gott hat gesagt, es reicht, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte die große Wende herbeiführen und darum hat sich Gott für Advent entschieden. Ich komme zu den Menschen, ich komme zu euch, ich bin der Game Changer. Ich will alles anders machen. Ich komme in euer Leid, ich werde einer von euch und wir als Christen glauben, dass Jesus Christus dieser Advent ist, diese Ankunft Gottes in dieser Zeit. Und es ist nicht nur so, dass Jesus Christus damals gekommen ist, vor 2000 Jahren. Jesus will immer wieder in dein Leben kommen. Er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Mach doch dein Leben jeden Tag für mich auf. Sei offen für mich, für mein Reden, für mein Berühren, auch für meinen Trost, aber auch für mein kritisches Infragestellen. Ich bin da für dich. Jeden Tag darf es Advent werden bei dir. Das ist die erste Botschaft aus diesem Predigttext. Du darfst getrost sein, denn Jesus ist gekommen und Jesus will kommen in dein Leben. Er will dein Leben gestalten. Er will sein Heil und sein Segen in dein Leben bringen. Sei getrost. Das ist die erste Botschaft dieses Prophetentextes. Die zweite ist herausfordernd, weil wir finden in diesem Text eine eigentümliche Spannung. Und diese Spannung bildet sich auch im Wochenspruch ab, den Martin Harder vorgelesen hat. Ich will euch kurz diese Spannung aufzeigen. Es heißt einerseits, der Herr kommt gewaltig. Also, Gott setzt sich durch. Ja? Kein Mensch kann Gott aufhalten. Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wird es Licht. Und weder ein Herodes, noch ein Pilatus, noch irgendeine Macht dieser Welt kann Gott wirklich aufhalten. Gott setzt sich durch. Er kommt gewaltig. Das ist die eine Botschaft. Aber gleichzeitig heißt es dann auch, bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet dem Herrn eine Bahn. Was soll das bedeuten? Müssen wir erst aktiv werden, dass Gott kommen kann? Ist es so, dass wir erst den Weg bereiten müssen, damit Jesus auf uns zukommen kann? Was ist denn nun? Kommt er gewaltig und setzt sich durch oder ist er auf unsere Kooperation angewiesen? Das ist eine eigentümliche Spannung im Wochenspruch und auch in diesem Text. Ich finde wichtig, dass wir diese Spannung nicht auflösen, denn diese Spannung beschreibt unseren Glauben grundsätzlich. Gott ist der, der alles tut. Gott hat dich in diese Welt hineingestellt, Gott hat dich zum Glauben gerufen, Gott hat in dir Glauben geweckt. All das tut Gott und Gott wird der sein, der am Ende dich nach Hause bringt. Und dennoch, obwohl Gott alles tut, gilt gleichzeitig, du bist verantwortlich, du bist herausgefordert, du bist berufen. Ja? Gott setzt auf deine Freiheit. Also diese Spannung, auf der einen Seite tut er alles und auf der einen Seite sind wir berufen, diese Spannung zeigt sich auch hier. Der Herr kommt gewaltig, er kommt mit Macht, er setzt sich durch und dennoch bereitet dem Herrn den Weg. Wir sollen uns irgendwie vorbereiten auf Jesus. Und das ist der zweite Gedanke neben dem Trost, bereit zu sein für Jesus. Ja, was heißt das eigentlich, bereit zu sein für Jesus? Bist du bereit für Jesus? Ich habe früher etwas gedacht, was ich heute nicht mehr denke. Ich habe früher gedacht, damit Jesus in mein Leben kommen kann, muss bei mir möglichst alles aufgeräumt sein. In meinem Leben darf es keine Sünde sein, keine schlechten Angewohnheiten. Ja, ich muss voll Heiligen Geistes sein, immer in der Bibel lesen. Und wenn ich so richtig fromm bin, dann kommt Jesus gerne und wohnt gerne bei mir. Und so verstehen auch viele das Abendmahl, liebe Freunde. Wir feiern heute Abendmahl. Und viele denken, sie müssten erst fehlerlos und sündlos sein, um zum Abendmahl zu gehen. Viele fühlen sich unwürdig. Ich kann das nicht. Ich habe mich gestern noch mit meiner Tochter gestritten oder was auch immer, ja. So habe ich auch lange gedacht und ich finde, das ist ein Fehler. Das denke ich nicht mehr. Denn um aufzuräumen, um in meinem Leben aufzuräumen, um mit meiner Schuld umzugehen, um mit meinen Problemen irgendwie umzugehen, brauche ich doch Jesus. Das kann doch keine Voraussetzung sein, sondern ich muss ihn erstmal einladen in mein Leben. Und wenn er da ist, sorgt er schon dafür, dass Schuld vergeben wird, dass Dinge zurechtgebracht werden. Wir müssen nicht erst uns als würdig erweisen, damit er kommt, sondern gerade die Unwürdigen, gerade die Sünder, gerade die, die es nicht drauf haben, gerade die Zweifler, gerade die sind eingeladen, sich vorzubereiten auf Jesus und zu sagen, Herr, hier bin ich. Und ich finde, das ist eine gute Botschaft. Das heißt, wenn ihr gleich zum Abendmahl eingeladen seid, dann bedeutet das nicht, dass bei euch vorher alles in Ordnung sein muss. Es bedeutet nur, dass ihr einfach bereit seid, eure Herzenstür für Jesus zu öffnen. Und das ist eben auch der Punkt an dieser Stelle. Sich auf Jesus vorbereiten bedeutet nicht irgendwie moralisch oder besonders fromm zu sein, sondern einfach offen zu sein für ihn. Wir haben vor 2 Wochen bei unserem Eröffnungsgottesdienst über Offenheit gesprochen. Das Martin-Luther-Haus ist offen, wir sind eine offene Gemeinde, hat Boris heute gesagt, und ich habe geworben um Offenheit für Jesus. Es reicht, wenn du offen bist für Jesus, wenn du seine Stimme hörst. Ja, Jesus sagt, ich klopfe an, ganz behutsam. Und wenn du seine Stimme hörst und sagst, irgendwie berührt mich das mit Gott, dann reicht es zu sagen, Herr, ich habe keine Ahnung, ja, ich habe viele Fragen, viele Zweifel, aber komm du in mein Leben und mach was mit mir. Ja? Das genügt, um uns vorzubereiten, und ich lade euch ein. Advent ist immer eine Einladung, bereitet dem Herrn den Weg. Und so haben wir es auch eben in dem ersten Lied gesungen, bereitet dem Herrn den Weg, einfach offen zu sein für ihn. Und dann, wenn er in unser Leben hineinkommt, dann möchte er schon auch gestalten. Ja, es gibt ja verschiedene Räume in unseren Wohnungen ja auch. Und dann möchte er seine Akzente setzen. Dann möchte er, wenn es um unsere Beziehungen geht, wenn es um unsere Partnerschaften und Ehen geht, wenn es um unseren Umgang mit Zeit und Geld geht, Jesus möchte seinen Akzent setzen. Er möchte seinen Impuls setzen, damit Heil und Gottes Herrschaft schon im Hier und Heute anbrechen kann. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Tröstet mein Volk. Dadurch, dass Gott das doppelt sagt, zeigt es seine Leidenschaft, die er für euch hat, weil er sich Trost wünscht für euch. Dass ihr mit erhobenen Hauptes durchs Leben gehen könnt, weil es gibt einen Gott, der sich für euch interessiert und der da ist und der auch euer Leid mit euch teilt. Und ich finde auch, eine Gemeinde ist eine Chance, ein Raum, in der Menschen nicht nur Freud, sondern auch Leid miteinander teilen können. Und er bringt nicht nur Trost mit, sondern er klopft an deine Herzenstür und sagt, hey, mach auf, ich bin da und ich bin an deiner Seite. Amen.